Guten Abend und herzlich willkommen zum Oktoberfest der Andreasgemeinde zum Thema Windstärke 12, persönliche Grenzen als Chancen begreifen. Mein Name ist Carsten Böhm, ich bin Pfarrer der Andreasgemeinde, die diesen Abend gestaltet. Und heute ist das Abendthema starker Anker, Gott lässt mich nicht los. Die Frage gleich an euch, was gibt euch Halt im Leben? Nicht unbedingt, wenn ein Flugzeug abstürzt, das erleben die wenigsten, Gott sei Dank, von uns, sondern im Alltag. Was gibt euch Halt? Einfach mal kurz melden. Wem gibt seine Familie Halt? Manche gucken schon zum Partner, muss ich mich jetzt melden, oder? Wer sagt, der Beruf gibt mir Halt? Wer würde sogar sagen, Gott gibt mir Halt? Gibt es jemanden, der sich nicht gemeldet hat, weil etwas anderes ihm Halt gibt? Freunde? Darum geht es heute an diesem Abend. Und als Referenten haben wir uns einen norddeutschen, sehr guten Prediger eingeladen und begrüßt ihn bitte mit einem warmen Andreasapplaus, Klaus Pache.
Dankeschön.
Schön, dass du da bist. Die, die dich jetzt schon gestern oder am Sonntag erlebt haben, haben etwas schon über dich kennengelernt, näher kennengelernt. Einige kennen dich vielleicht nicht. Deshalb steigen wir direkt in die Materie ein. Hast du einen Lieblingswitz? Und wenn ja, erzählst du ihn
ich
uns bitte.
Ich habe zwei zum Thema passend. Den ersten habe ich Kai verraten und er hat ihn gestern erzählt. Und den zweiten hast du gerade erzählt. Ich habe in einer etwas anderen Variation mal bekommen, Trump und Franziskus nicht vor, aber...
Sondern Barack Obama und Angela Merkel.
Den hast du fantastisch angepasst. Sehr gut.
Eine andere Frage. Jetzt hast du zwei Oktoberabende schon erlebt, ein Morgen, ein Abend. Was war besonders für dich hier? Vielleicht auch, was ist besonders an der Andreasgemeinde? Du hast ja ein bisschen den Außenblick und hast trotzdem jetzt auch schon einiges kennengelernt.
Also ich hatte schon ein wenig Bammel vor diesem Einsatz hier, Kirchengemeinde, die ich nicht kenne, als Freikirchler, wie wird das werden? Ich bin nicht nur positiv überrascht, sondern eigentlich tief berührt von der Atmosphäre hier, von eurer liebevollen, gastfreundlichen Art, von den Begegnungen mit Menschen hier in der Gemeinde und an diesen Abenden und fühle mich fast wie zu Hause.
Wir tun es dir schwer, den Nachhauseweg morgen Abend anzutreten. Ja. Und dann die Frage, die ich auch hier allen gestellt habe, was gibt denn dir Halt in deinem Leben, in deinem Alltag?
Naja, von einem Pastor erwartet man jetzt, was er zu antworten hat. Aber davon mal abgesehen, weil ich das immer an die erste Stelle stellen würde, würde ich, glaube ich, zuerst sagen, meine Frau. Ich bin 44 Jahre verheiratet, habe die beste Ehefrau der Welt. Und
ich, das kann ja nicht sein.
Da müssen wir nochmal drüber sprechen, da hast du irgendwas falsch verstanden. Aber hast du und habe ich, aber ein Leben ohne sie könnte ich mir nicht vorstellen.
Und weil
das
ist
ein Riesengeschenk. Und dann kommt natürlich Familie, unsere Kids und all das, was damit zusammenhängt. Aber ich würde immer zuerst sagen, meine Esther.
In deiner Predigt, in deinem Vortrag wirst du sicherlich auch noch ein bisschen erzählen, was dir neben deiner Frau Halt gibt. Wir sind gespannt.
Schön, Dankeschön,
dass du da bist.
Danke.
Was erwartet euch heute Abend? Wir werden gleich noch mit der Band ein paar Lieder hören und wenn ihr wollt, auch gerne singen. Klaus wird einen Vortrag halten zum Thema, was ihm Halt gibt, was uns Halt geben kann. Dann habt ihr im Anschluss Zeit, in den Tischen euch über ein paar Fragen, die die Predigt aufgeworfen hat, auszutauschen. Auch Fragen formulieren, die ich dann Klaus im sogenannten Q&A stelle. Also wenn ihr Fragen zu seinem Vortrag habt, schreibt die auf und wir stellen sie hier vorne und er muss innerhalb von einer Minute Rede und Antwort stehen. Und dann gibt es am Ende, wie das so üblich ist bei Kirchens, noch ein paar Informationen und ein Schlusslied. Bevor wir mit der Musik starten, noch die Einladung an euch. Gießt euch was zum Trinken ein, nehmt euch was zum Essen, lasst es euch gut gehen. Wer gerne Bier will, weil er sagt, Äppler ist nicht meins oder Wasser nicht, der kann sich auch noch rausschlauchen. Während des Abends draußen gibt es eine Bierbar mit verschiedensten Biersorten, gibt sogar Tannenzäpfle, also der Weg lohnt sich. Und lernt auch nochmal die Menschen an eurem Tisch kurz kennen. Ihr habt jetzt wirklich nochmal 3-4 Minuten Zeit, euch auszutauschen. 3 Fragen dazu, euren Namen sagen bitte, dann wo du wohnst und wann warst du das letzte Mal in einem Flugzeug und wohin ging die Reise?
Das Lied liegt mir besonders am Herzen, weil Joachim Neander, der das geschrieben hat, vor langer, langer Zeit, eine Zeit lang Prediger, Pastor in Bremen war. Und weil er der kirchlichen Obrigkeit in Bremen zu fromm war, hatte er den Frühgottesdienst am Sonntagmorgen um 5. Da kamen nicht so viele. Aber im Gegensatz zu all den Pastoren der damaligen Zeit, die ihm nicht so wohlgesonnen waren und die wir alle vergessen haben, singen wir sein Lied immer wieder, jetzt in neuem Gewand. Ich glaube, er hat im Himmel seine helle Freude daran. Starker Anker, Gott lässt uns, lässt mich nicht los. Thema heute Abend, wieder so ein Abend, empfinde ich sehr stark, der uns einlädt, so einen Moment innezuhalten. Solche Momente sind ja rar geworden in unserer hektischen Zeit, nachzudenken. Ein Abend, der uns einlädt, die Hand zu ergreifen, die sich uns entgegenstreckt. Und ich denke immer wieder so, stell dir vor, es gibt diese Hand tatsächlich. Eine Hand, die wir festhalten können, eine Hand, die uns festhält. Wenn es Gott tatsächlich gibt, einen starken Anker in rauer See. Wenn diese Erde nicht alles ist und wenn das Leben auf dieser Erde nicht alles ist, stell dir das einmal vor. Vor einiger Zeit ist meine Schwiegermutter gestorben. Sie hat die letzten 1,5 Jahre bei uns gelebt und ist im Beisein ihrer beiden Töchter heimgegangen. Und sie musste die Hände loslassen, die sie am Schluss ihrer Reise gehalten hat, um die Hand zu ergreifen, die sie in Ewigkeit hält. Meine Schwiegermutter war Christin. Sie hat an Gott geglaubt und es war für sie keine Frage. Auf der anderen Seite gibt es eine Hand, die mich hält. Ein starker Anker. Denn Gott lässt mich nicht los. Gerade auch in dieser Stunde nicht. Die Frage ist, ob wir diese Einschätzung, dieses Glauben, dieses Vertrauen teilen. In einem meiner letzten Schwedenurlaube habe ich ein Buch gelesen, ein Buch, das mich sehr bewegt hat, so bewegt wie lange keins mehr. Es war kein frommes Buch. Von Justin Gorda, das ist ein Autor, ein norwegischer Schriftsteller, der hat unter anderem auch das Buch Sophies Welt geschrieben. Und dieses Buch von ihm heißt Das Orangenmädchen. Und in dem Buch liest ein 15-jähriger Junge den Brief seines Vaters. Der Vater hat diesen Brief vor 12 Jahren geschrieben, als der Junge noch ganz klein war. Und er hat ihn als Vermächtnis geschrieben, weil er kurz darauf an Krebs stirbt. Und erst viele Jahre später bekommt Georg, so heißt sein Junge, den Brief in die Hand und liest ihn. Und da schreibt der Vater seinem Jungen, wie sehr er das Leben geliebt hat und wie schwer es ihm fällt, ihn, den kleinen Jungen, zurücklassen zu müssen und wie sehr er sich wünscht, dass er in seiner letzten Stunde die Hand seiner Frau hält. Und dann schreibt er, stell dir vor, Georg, wenn es auf der anderen Seite eine Hand gäbe, die wir festhalten könnten. Das Letzte, was ein Mensch festhält, ist oft eine Hand. Gibt es diese Hand, einen festen Anker über den Tod hinaus? Gibt es Grund für eine solche Hoffnung? Gorda ist Agnostiker, kein Christ. Und so lässt er den Vater an anderer Stelle in diesem Buch sagen, ich habe eine letzte Frage. Kann ich sicher sein, dass es nach diesem kein anderes Dasein mehr gibt? Kann ich davon überzeugt sein, dass ich nicht irgendwo sein werde, wenn du diesen Brief liest? Und da sind wir bei der Frage, die uns für heute Abend so entscheidend wichtig sein darf. Wie sicher bist du dir, wenn es um deine Zukunft geht? Wo wirst du, wo werde ich einmal sein? Wenn nur eine winzige Chance besteht, dass dieses Leben nicht alles ist, müssten wir da nicht alles dran setzen, um das herauszufinden. Ich lese uns das, was in einem alten Lied steht, und ihr habt sicherlich schon bemerkt, wer aufmerksam zugehört hat, dass dieses alte Lied, der Psalm 73, in diesen Tagen immer wieder auftaucht. Diesen Psalm hat ein Mann geschrieben, der ein Bekenntnis formuliert, nachdem er gründlich über alles nachgedacht hat. Und er schreibt Psalm 73, 23 und 24, dennoch bleibe ich stets bei dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Versuchen wir mal nach einem langen Tag mit allem, was wir heute zu erledigen hatten, ein paar Momente zu vergessen, was so offensichtlich ist und was unseren Geist beschäftigt. Der Alltag, die letzte Woche, Niederhöchstadt, Deutschland, die Bundesliga, die Wahlen in den USA, das neue iPhone, die Arbeit, der Garten, das Auto und, und. Wenn ich in der Nacht zum Himmel schaue, sehe ich das letzte Flugzeug, das den Frankfurter Flughafen ansteuert. Höre ein Motorrad vorbeiknattern und in der Ferne den gleichbleibenden Ton der Autobahn. Was wir so schnell vergessen, ist die Tatsache, dass wir auf einem Planeten leben, der scheinbar schwerelos in einem unendlichen Raum schwebt. Ist das nicht irgendwie verrückt? Eigentlich ein wahnwitziger Gedanke. Die Erde ist rund, der Nordpol ist oben, der Südpol ist unten und trotzdem stehen die Menschen in Südafrika nicht auf dem Kopf. Und dann umgibt uns das Weltall. Und das ist noch verrückter. Eine Größe, die wir nur beschreiben, aber niemals verstehen können. Sterne über Sterne, die uns die Nacht erhellen und deren Zahl jenseits aller unserer Vorstellungen liegt. Und dann frage ich doch, wer sind wir eigentlich? Warum gibt's uns denn überhaupt? Wo hat das denn alles angefangen? Schon meine Oma hat immer gesagt, von nichts kommt nichts, mein Junge. Ja, wo kommen wir denn her? Und darüber muss man doch irgendwann mal nachdenken und die Banalitäten unserer kleinen persönlichen Welt ein wenig in den Hintergrund geraten lassen. Ich musste lachen, als ich bei Gorda las, aber es gibt Mädchen, die vor lauter Wimperntusche diesen Weltraum nicht sehen können. Und es gibt auch Jungen, die vor lauter Fußball keinen Blick über den Horizont werfen können. Es besteht ein ziemlicher Unterschied zwischen einem Schminkspiegel und einem brauchbaren Teleskop. Vor vielen Jahren auf einer unserer Gemeindefreizeiten in Gato habe ich einen Blick in den Weltraum tun dürfen, so wie nie zuvor. Einmal ist es ja sowieso, wenn man in der Stadt wohnt, sehr schwer, überhaupt Sterne zu sehen, durch das viele Fremdlicht. Aber das war so eine glasklare Nacht im kalten Herbst und keine Lampen und man war wirklich total im Dunkeln und dann der Himmel. Und dann hatte mein Freund ein Teleskop mitgebracht und hat es aufgebaut und dann war der Blick ins All unglaublich. Das war schon unglaublich. Aber weil das größte Teleskop auf dieser Erde nur sehr beeinträchtigt Bilder aus dem Weltall vermitteln kann, weil die Erdatmosphäre es verzerrt, was wir sehen, hat die NASA am 25. April 1990 das Hubble-Teleskop mit der Raumfähre Discovery auf eine Umlaufbahn um die Erde gebracht. Seitdem umkreist es die Erde mit einer Geschwindigkeit von 28.000 Stundenkilometern und braucht für eine Erdumkreisung 97 Minuten. Und Hubble hat uns Bilder von Galaxien geschickt, die bis zu 12 Milliarden Lichtjahre von uns entfernt sind. Also das Licht, das wir in dem Moment sehen, ist seit 12 Milliarden Jahren unterwegs. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von dem, was Hubble fotografiert hat. Das ist eine neue Ansicht der Helix Nebula und in dieser Weise können wir das nur alle 3000 Jahre beobachten. Etwa 450 Lichtjahre von uns entfernt. Die NASA hat es getauft, das Auge Gottes. Ihr seht in diesem Auge im inneren Kreis so kleine Punkte. Ich habe das nochmal hier in einer Vergrößerung. Diese Punkte, jede dieser Punkte auf diesem Sternbild ist etwa doppelt so groß wie unser Sonnensystem. Unvorstellbare Größen, unvorstellbare Weiten. Jetzt mal an die Mathematiker unter uns, wer rechnet mal mit? Das Licht legt pro Sekunde 300.000 Kilometer zurück. Pro Sekunde. Pro Minute, richtig, 18 Millionen Kilometer. Pro Stunde, 1.080.000.000 Kilometer. Pro Tag, mal 24, okay. Pro Jahr, mal 365, Und jetzt das Ganze mal 12 Milliarden. Habt ihr es? Okay. Wie alt ist das Weltall? Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Wann war denn das? Wenn das All so groß ist, was ist dann unsere Erde? Wenn wir auf Tausende von Jahren zurückblicken können, was ist dann unser Leben? Und darüber muss man doch mal nachdenken. In einem anderen Gebet aus uralter Zeit heißt es, Psalm 90, Vers 10 und 12, unser Leben dauert 70 Jahre, vielleicht sogar 80 Jahre. Doch selbst noch die besten Jahre sind voller Kummer und Schmerz. So schnell ziehen die Jahre vorüber und alles ist vorbei. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Also deshalb meine Bitte, doch mal innezuhalten und nachzudenken, gerade auch wenn es darum geht, was uns gestern so beschäftigt hat, um unsere Zweifel. Wer bin ich? Was bedeutet Leben? Was ist Zeit? Wundersame Fragen, denn wir sind von Wundern umgeben. Wenn du im nächsten Frühjahr Zeit hast und ein wenig spazieren gehst oder im Garten sitzt, dann schau dir mal eine Hummel an. Ich habe euch eine mitgebracht. Sie sitzt auf einer Blüte und dann fliegt sie in wackeligem Flug davon mit beachtlicher Geschwindigkeit. Vergleicht man diesen Flug mit dem Flug einer Boeing 747, dann kann man ausrechnen, dass die Boeing 80 Mal schneller als die Hummel fliegt. Aber eine Hummel wiegt auch nur 20 Gramm. Die mal 80 genommen ergibt nur 1,6 Kilogramm. Eine Boeing 747 wiegt deutlich mehr. Also im Vergleich zu ihrem Körpergewicht erreicht die Hummel damit eine viele tausendmal so hohe Geschwindigkeit wie ein Jumbojet. Und eine Boeing 747 hat 4 Triebwerke, die Hummel nicht. Die ist ein einfaches Propellerflugzeug. Und bis heute rätseln die Biologen, warum sie fliegt. Eigentlich könnte sie nicht fliegen, aufgrund ihrer Beschaffenheit. Wie viel Verstand braucht es, um eine kleine Hummel zu konstruieren? Und überall auf dieser Welt umgeben uns solche Geheimnisse. Sie umgeben uns, wenn wir nur mal den Blick erheben und über den Horizont hinausschauen. Die Welt, wenn wir sie genau ansehen, ist ein einziges Wunderwerk. Und vergessen wir mal all das, was wir so an technischen Informationen haben. Was passiert in diesem Moment, wo wir hier heute Abend sitzen, irgendwo auf dieser Erde? Könnt mir vorstellen, irgendwo in Nordschweden betritt ein nachdenklicher Elch die Waldlichtung. Auf den Weiten der afrikanischen Steppe grasen die scheuen Antilopen und Zebras. Tausende und abertausende Fische im Südpazifik bilden eine enge Formation gegen die Angriffe der Delfine. Auf einer riesigen Eisscholle in der Antarktis gibt es eine Generalversammlung der Königspinguine. Und ein frisch verlobtes Seehundpärchen beschnuppert sich auf einer Sanddüne vor Norderney. Behauptet da einer, die Welt sei nicht voller Wunder. Und hier und da zeigt sie ihre Schönheit, eine Schönheit, die zu Tränen rührt. Aber vor lauter Alltag und Technik und Ablenkung verlieren wir keinen Blick dafür und hängen uns an Dinge, die keine Träne wert sind. Niemand weint eine Träne, weil er sich von einer mathematischen Formel trennen muss. Niemand weint, weil er von Starbucks oder vom Periodensystem der Atome getrennt wird. Wir weinen, wenn wir uns aus dieser Welt verabschieden müssen. Wir weinen, wenn wir gehen müssen, weil wir lieben, wirklich lieben. Wir lieben das Leben und wir lieben die Menschen. Wir weinen, wenn wir Menschen verlieren, die wir geliebt haben und hoffen, sie einmal wiederzusehen. In der letzten Stunde deines Lebens wirst du nicht dein Smartphone festhalten, nicht den Schlüssel für dein Wohnmobil, nicht deine Bankauszüge, aber du hast hoffentlich eine Hand, die dich hält und eine Hand auf der anderen Seite, die dich empfängt. Ist das so? Ich lese das noch einmal. Psalm 73, 23 und 24. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Darüber müssen wir reden, darüber müssen wir nachdenken, sonst leben wir unter unserem Niveau. Das Leben ist eben mehr als ein Schminkspiegel oder Fußball, mehr als Arbeit und Urlaub, mehr als Essen und Trinken. Also, glaubst du, dass da jemand ist, der dir seine Hand entgegenstreckt, um dich zu halten für immer? Ich muss euch einen Mann vorstellen, der mit dieser Hand so seine Erfahrung gemacht hat. Der Mann hieß Petrus und war ein Jünger Jesu. Petrus, können wir so schließen aus den Geschichten, die wir von ihm kennen, war ein etwas vorwitziger Typ, den anderen Jüngern in der Regel einen Schritt voraus. Eines Tages fahren die 12 Jünger mit einem Boot über den See Genezareth, als plötzlich Wind aufkommt, ein Sturm aufzieht. Das Boot droht zu sinken, die Jünger müssen kämpfen, um das Boot vor dem Kentern zu bewahren. Und dann gegen Morgen kommt er, Jesus kommt ihnen über das Wasser entgegen. Und Petrus sieht das, vergewissert sich, dass es sich hier nicht um ein Gespenst handelt, steigt aus dem Boot und geht Jesus entgegen, auf dem Wasser. So weit, so gut, und er wäre der erste und einzige Mensch der Welt in der Geschichte gewesen, der über das Wasser gehen kann. Ein Stück weit war es ja auch. Aber dann wird Petrus bewusst, was er hier macht. Er sieht auf die hohen Wellen und singt. Und alles ist vorbei. Und ihm bleibt nur der Schrei, Herr, hilf mir. Und jetzt kommt's. Matthäus 14, 31 und 32. Jesus streckte ihm die Hand entgegen, ergriff ihn und sagte, hast du so wenig Glauben, Petrus? Vertrau mir doch. Nachdem beide das Boot bestiegen hatten, legte sich der Sturm. Ich denke, es wird ganz schnell klar, warum diese Geschichte dreimal im Neuen Testament steht. Es gibt Zeiten in unserem Leben, da kann uns nur ein Wunder helfen. Petrus wagt etwas und das unterscheidet ihn ja wohltuend von seinen Kollegen, die lieber nichts tun und sich ihrem Schicksal ergeben. Petrus steigt aus, wagt einen ersten Schritt, aber damit ist ja nicht unbedingt alles geklärt. Ich weiß nicht, wer von euch den Film Titanic gesehen hat. Ein Film, den ich übrigens überhaupt nicht leiden kann. Ich mag, wenn schon solche Filme, solche opulenten Werke, dann müssen sie ein ordentliches Ende haben. Und der Film hat kein ordentliches Ende. Ich habe ihn zweimal gesehen, beim zweiten Mal war es auch nicht besser als beim ersten Mal. Ihr erinnert euch, das Schiff, die Titanic geht unter, die beiden, sie auf der Holzplanke, er davor. Und er versinkt vor ihren Augen in der eiskalten Flut. Und mit Millionen anderer Zuschauer frage ich mich, warum hält er sie nicht fest? Warum hält sie ihn nicht fest? Und beide werden gerettet. Nun, sie kann ihm offensichtlich nicht helfen. Hält sie ihn, gehen beide unter. In einem übertragenen Sinn geht es vielen Menschen nicht viel anders. Sie haben etwas gewagt, haben gedacht, es ist richtig. Und es war es nicht. Und in solchen Zeiten droht man unterzugehen, weil nichts mehr geht und weil man verstört und verletzt ist und sehr enttäuscht. Und vielleicht betrifft das auch heute den Abend den einen oder anderen von euch. Vielleicht geht es dir nicht gut, weil deine große Liebe Schluss gemacht hat und du kommst einfach nicht darüber hinweg. Weil der Befund, den du von deinem Arzt bekommen hast, nicht prickelnd war. Und du hast Angst vor dem, was kommt. Vielleicht überfordert dich die Schule, das Studium, der Beruf. Du hast keine Ahnung, wie du die nächsten Jahre durchhalten sollst. Und vielleicht rechnest du dir aus, wie viele Jahre du vielleicht noch auf dieser Welt hast und dir graut bei dem Gedanken, dass du die Hände deiner Lieben loslassen musst, für immer. Das sind Situationen, und wo sie vorkommen, geht es uns wie Petrus auf dem Meer. Wir sind losgegangen, wir haben das Leben angepackt, aber dann an irgendeinem Punkt geht nichts mehr. Wir gehen unter, kein Land in Sicht, kein Anker, der uns hält. Wir können nicht mehr, und manchmal reicht ein kleiner Anlass, um das Fass zum Überlaufen zu bringen. In diesem Jahr wollten Esther und ich wie viele Jahre zuvor nach Schweden in den Urlaub fahren. 14 Tage an der Westküste und vorher 2 Tage Stadtbummeln in Kopenhagen. Alles gebucht und vorbereitet. 2 Wochen bevor es losging, wurde Esther krank. 5 Wochen ging es ihr gar nicht gut. Kopenhagen und Schweden, vergiss es. Stattdessen habe ich Wäsche gewaschen, eingekauft, meine Frau versorgt. Sie musste lange Zeit im Bett liegen. Angefochtene Zeit. Und mit Esther wurde es irgendwie nicht besser und sie musste schlussendlich ins Krankenhaus, um abzuklären, was ihr denn nun fehlt. Und dann das, als sie nach der Ankunft, nach der Aufnahme im Krankenhaus in den Fahrstuhl tritt, um auf ihre Station zu fahren, steht vor ihr eine Frau, die sie kennt. Astrid arbeitet in dem Krankenhaus und glaubt an Gott. Und die beiden reden miteinander und sie betet für sie. Eine erste Ermutigung, gleich im Fahrstuhl auf dem Weg auf die Station. Dann geht Esther auf ihr Zimmer und liest ihre Bibel. Und für den Tag, den 24. September, steht da in der Losung 2. Samuel 7, Vers 22. Herr, mein Gott, wie mächtig bist du. Keiner ist dir gleich. Nach allem, was wir gehört haben, sind wir überzeugt, es gibt keinen Gott außer dir. Und wisst ihr, da war sie wieder, die ausgestreckte Hand Jesu. Da war sie, die Hand, die Esther, die mich und die dich halten will. Der Anker, der verhindert, dass wir wegtreiben. Keine Ahnung, ob jeder von euch das will, dieses Leben mit Gott. So viele Gründe sprechen dagegen, natürlich auch dafür, aber nicht zwingend. Vielleicht hast du Angst, Dinge aufzugeben, aufgeben zu müssen, die du niemals loslassen willst. Und du ahnst, dass ein Leben mit Jesus was kostet. Du willst und du willst nicht. Warum seine ausgestreckte Hand erfassen? Ganz einfach, weil du sonst untergehst. Jetzt kann natürlich ein Spruch kommen und ich höre ihn geradezu. Es liegt doch nahe, dass damit längst nicht alle einverstanden sind. Man hat ja sein Leben über lange Zeit im Griff und es läuft gut. Warum also Jesus? Warum der Glaube? Lohnt es sich, sich darauf einzulassen? Und ich sage zum wiederholten Male, es lohnt sich. Und wir sind in unserer Entscheidung gefordert, weil es um viel mehr geht als um ein gutes Leben. Weil es um die Ewigkeit geht. Eines Tages wird uns der Boden unter den Füßen weggezogen. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Eines Tages ist hier Schluss. So oder so. Am 21. August 2010 starb im Alter von 49 Jahren der Regisseur und Autor Christoph Schlingensief. Er sprach öffentlich darüber und er schrieb darüber und er kämpfte. Sein Tagebuch erschien unter dem Titel »So schön wie hier kann's im Himmel gar nicht sein«. Er wollte nicht sterben. Und er hatte vorher nicht im Traum daran gedacht, dass es ausgerechnet ihn so früh treffen würde. Das denken dann viele, aber was heißt denn eigentlich früh? Ich denke, Sterben ist in keinem Alter eine beliebige Option. Wohl deshalb mahnt die Bibel, wie gerade schon gehört, Psalm 90, 12, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Darüber zu euch zu reden, ist auch schwierig oder immer wieder schwierig für den, der hier vorne steht, denn die meisten von euch sind noch so jung oder fühlen sich noch so jung. Aber glaubt mir, nach meiner Beobachtung, im Alter wird es nicht leichter. Es geht euch so wie diesem jungen Mann, der Jesus geschätzt hat, aber der dann sagte, Jesus, später kann ich immer noch mit dir mitgehen, aber vorher habe ich einfach zu viel zu tun. Später. Die Entscheidung, sich Gott anzuvertrauen, wird vertagt. Es ist ja noch Zeit. Bist du dir da ganz sicher? Ich werde diesen Samstag nie vergessen. Es klingelt und die Polizei steht an der Tür. Kriegt man erstmal ein schlechtes Gewissen. Das ist immer so, wenn man eigentlich nicht groß was angestellt hat. Aber Polizei reicht. Aber sie hatten ein sehr ernstes Anliegen. In den Parzellen in unserer Nachbarschaft war ein Mann beim Rasenmähen tot umgefallen. Einfach so. Und ich sollte die Nachricht jetzt seiner Frau übermitteln. Und ich habe mich auf den Weg gemacht, an der Haustür geklingelt, mich vorgestellt und dann gesagt, was ich sagen musste. Und ich werde nie den Schrei der Verzweiflung vergessen, den ich da gehört habe. Der Mann war gerade pensioniert worden und hatte die ersten Tage des Ruhestandes im eigenen Garten genossen. Und jetzt das. Wie viel Zeit haben wir eigentlich noch? Hast du noch? Hab ich noch? Das kann doch keiner von uns mit Bestimmtheit sagen. Aber selbst wenn du die Zeit noch hast, was hindert um alles in der Welt uns daran, die ausgestreckte Hand Jesu zu ergreifen? Einfach zu glauben. Vielleicht aus der heimlichen Angst heraus etwas zu verpassen? Petrus ergreift die Hand und macht die Erfahrung seines Lebens. Die Hand Jesu trägt. Und später macht er die Erfahrung, dass dieser Jesus ihm so wichtig wird, dass er bereit ist, sein Leben für ihn hinzugeben. Und Petrus wird zu einer Persönlichkeit in der Nachfolge Jesu, zu einem starken Typen, weil er einen großen Herrn hat und eine ewige Hoffnung in seinem Herzen trägt. Stell dir vor, auf der anderen Seite gäbe es eine Hand, die wir festhalten könnten. Wie schrecklich wäre es, das zu verpassen. Wer hier meint, ohne Vergebung und Gottes Hilfe klarzukommen, der muss auch dann sehen, wie er in Ewigkeit damit klarkommt. Aber Gott will doch retten. Und deshalb hört er nicht auf, um uns zu werben. Immer und immer wieder. Ich denke auch an diesem Abend. Vor einiger Zeit kam nach dem Gottesdienst eine junge Frau zu mir und stellte sich kurz vor. Ich stand am Ausgang und habe die Leute verabschiedet und sie stand plötzlich vor mir und sagte, wer sie ist. Sie kannte mich von einem Gottesdienst in Hamburg, in dem ich einige Monate vorher gepredigt hatte. War ein schöner Abend in Hamburg gewesen und ich bin dankbar nach Hause gefahren. Aber es war nichts Besonderes passiert, habe ich zumindest gedacht. Und dann sagte diese Frau zu mir in allem Ernst, Sie kennen mich nicht. Aber ich bin heute extra hierher gekommen und wollte Ihnen nur das sagen. Mit der Predigt an dem Abend in Hamburg, da haben Sie mir das Leben gerettet. Und dann nannte sie mir einen Satz, den ich wohl gesagt haben muss, aber an den ich mich überhaupt nicht erinnern konnte. Was war passiert? Diese junge Frau hat die Hand Gottes ergriffen und ihr Leben ist dadurch in Ordnung gekommen. Wenn man hier vorne so steht und so den Blick schweifen lässt, dann fragt man sich natürlich, was geht in den Lieben vor? Zu wem redet Gott jetzt in besonderer Weise? Wer spürt schon seit längerem, dass eine Entscheidung ansteht? Jesus hat dir seine Liebe erklärt, ein für alle Mal, immer wieder. Er hat seine Hand ausgestreckt und es liegt an uns, an dir und an mir, diese Hand zu ergreifen. Und dann muss man schon fragen, willst du das oder was fehlt denn noch? Im Neuen Testament steht eine Geschichte, die ein anderer großer Apostel, Paulus, erlebt hat. Er hat vor den Obersten seines Volkes und der römischen Besatzungsmacht von Jesus gesprochen. Der jüdische König Agrippa war so angesprochen durch das, was Paulus da gesagt hat, dass er zu ihm sagte, es fehlt nicht viel, Paulus, so wirst du mich noch dazu überreden, Christ zu werden. Und dann ging er weg und er ging verloren. Die Stunde Gottes war vertan. Es fehlt nicht viel. Knapp daneben ist auch vorbei. Ich kenne Gottes Zeitplan für dein Leben nicht. Aber ich behaupte mal, du bist heute Abend nicht zufällig hier. Gott streckt seine Hand nach dir aus und es liegt an dir, ob du einschlägst. Und deshalb die Frage, willst du das? vielleicht zum allerersten Mal überhaupt oder wieder ganz neu. Lasst uns ein paar Momente persönlicher Stille haben, wo keiner redet, auch ich nicht, und dann werde ich noch beten. Und in dieser Zeit der Stille, vielleicht ist es die Zeit, wo du Gott ganz persönlich eine Antwort auf diese Frage geben willst. Ein paar Momente Stille zum Gebet. Danke, du guter Herr, dass du dich festgelegt hast, dass du die Hand ausgestreckt hast, schon vor Grundlegung der Welt. Und dass du ohne jede Absicherung erklärt hast, dass du uns liebst. Jeden einzelnen von uns, jeden, der heute Abend hier ist. Und dass es dir ein so hohes Anliegen ist, dass wir dich kennenlernen und mit dir unterwegs sind. Ich danke dir von ganzem Herzen für all die Menschen, die heute Abend hier sitzen. Und ich danke dir für deine Reden. Und ich danke dir, dass du uns kennst. Und ich danke dir, dass du gesagt hast, wer zu mir kommt, den weise ich nicht ab. Herr, segne du zu diesem Schritt. Danke für dein Reden. Danke, du großer Gott. Amen.
Vielen Dank dir, Klaus, für deine offenen Worte, deine Denkanstöße. Und jetzt seid ihr dran. Ihr findet auf euren Plätzen solche Zettel, meine Frage an den Prediger. Und wenn irgendetwas für euch noch zu unspezifisch war, zu unklar, ihr nachhaken wollt, ihr kommentieren wollt, dann nutzt diesen Zettel. Schreibt das auf, bringt es hier nach vorne an die Bühne oder an diesen Tisch. Und dann kommt das Kreuzverhör mit Klaus. Ich werde ihm die Fragen stellen und er hat eine Minute Zeit, auf die Fragen zu antworten. Währenddessen könnt ihr euch natürlich auch nochmal am Tisch austauschen, greift nochmal zu beim Essen und Trinken. Und wenn die Band hier wieder spielt, dann bitte die Aufmerksamkeit nach vorne, weil dann beginnen wir mit dem Q&A. Nehmt kein Blatt vor den Mund, sondern fragt wirklich ehrlich, stellt die Fragen, die euch bewegen. Vielen Dank euch und euch für die wirklich starken Fragen, ganz viele Fragen. Ich hoffe, wir kommen da sehr schnell durch. Eine Minute Zeit für die Antwort. Du hast zwei Joker, wo du etwas länger antworten darfst. Ansonsten wird Pia dich ausgongen. Ohrenspitz, es geht gleich voll rein. Man kann alles so einfach sehen wie du, schreibt hier jemand. Aber ist das Leben nicht viel komplizierter? Grau statt schwarz-weiß.
Also ich weiß nicht, ob das, was ich hier sagen darf, einfach ist. Ich denke, es beschreibt, ist der Versuch, so eine Wirklichkeit zu beschreiben, für die wir keinen Beweis haben. Ich würde es mir so sehr wünschen, dass ich sage, Jesus, komm doch mal hier neben mich und sag denen noch mal endlich, wo es lang geht. Das tut er nicht, weil er unseren freien Willen respektiert. Und weil er sich einmal ein für alle Mal mitgeteilt hat in seinem guten Wort. Das zu studieren, sich damit zu beschäftigen, ist unsere Aufgabe. Und dann stellen wir sehr schnell fest, dass es alles andere als schwarz-weiß ist, dass wirklich alle Töne berücksichtigt sind. Aber dass es im allerletzten immer wieder auf diese eine Zuspitzung ankommt oder darauf hinausläuft, will ich das glauben oder nicht? Das ist mein Dilemma. Manchmal würde ich die Leute, mit die ich sehr lieb gewonnen habe, mit denen ich viel gesprochen habe, schütteln und sagen, nun glaub doch endlich. Aber das geht nicht. Ja, wir stellen es dar, wir versuchen es so gut wie wir können darzustellen und hoffen, dass es was bewirkt. Gong. Darfst ruhig ein bisschen lauter, sonst denke ich, es ist die Musik.
Gestern sprachst du in einem Nebensatz von der gefallenen Welt und heute war sie so wunderbar von dir beschrieben. Wie passt das zusammen?
Ja, also da müssen wir zwei Dinge unterscheiden. Diese Schöpfung ist wunderschön und Gott hat sich etwas Wunderbares dabei gedacht und es wird in den Schöpfungstagen 6-mal gesagt und es war sehr gut. Und die Spuren dieses sehr gut können wir überall feststellen, bis auf diesen Tag. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass offensichtlich mit dieser Welt etwas passiert ist, was nicht gut ist. Das wird uns im Sündenfall dargestellt, in dieser Geschichte, in der Urgeschichte, die wir in der Bibel vorfinden, und das wird entfaltet, was da alles nicht gut ist. Und darunter leidet diese Welt so sehr, dass im Neuen Testament steht, selbst die Kreatur, also die Tiere und die Pflanzen, die ganze Schöpfung, wartet auf die Erlösung der Kinder Gottes, damit dieser Zustand beendet wird. Das heißt, das, was wir wahrnehmen, ist natürlich eine eingeschränkte Herrlichkeit, eine an vielen Stellen auch pervertierte Herrlichkeit, nicht zuletzt durch das, was wir hier verbrechen. Aber dennoch schauen wir genau hin, sind wir, und da könnte ich ja 1000 Beispiele nennen, auch dieses Video, was wir am ersten Tag gesehen haben, spricht davon, wie herrlich die Schöpfung Gottes ist. Heute bin ich länger, ne? Irgendwie gestern habe ich keinen Gong gebraucht.
Aber die Fragen sind auch länger oder schwieriger vielleicht. Wenn alles so unendlich groß ist, was ja es so ist, wieso hat Gott ein persönliches Interesse an mir oder an dir oder an dir und an 6 Milliarden Menschen und an unzähligen Menschen, die vor mir gelebt haben und auch nach mir leben werden?
Das kann ich nur damit beantworten, wenn ich den Weg von hier gleich in mein Quartier gehe und da liegt das ganze Laub, dann könnte ich mir die Mühe machen, die Blätter der Ahornbäume, die da stehen, miteinander zu vergleichen und ich käme zu dem Ergebnis, kein Blatt gleicht dem anderen hundertprozentig. Und ich frage mich, was für eine Verschwendung, ein Typ hätte doch gereicht. Keine Schneeflocke ist wie die andere, ob man es glaubt oder nicht. Keine Schneeflocke ist wie die andere. Kein Mensch wie der andere, kein Gänseblümchen wie das andere. Alles ist in einer unglaublichen Vielfalt da und macht uns eins deutlich. Wir haben einen unglaublich großen Gott. Der kann es sich leisten, uns zu schaffen, diese Welt zu schaffen, die Menschen zu schaffen und ihnen zu sagen, nun guckt euch mal um, wer ich bin und was ich kann. Und dann kommt ins Staunen und hoffentlich über dem Staunen zu einer persönlichen Beziehung mit mir. Ich gucke schon ganz ängstlich zum Gong.
Ich habe jetzt hier 5 Fragen nebeneinander gelegt, weil für mich wirken die wie die Frage 4a, 4b, 4c, 4d und 4e. Ich lese sie mal vor und du musst entscheiden, ob wir die einzeln abarbeiten oder weil die Zielrichtung die gleiche ist, du sie in einem Schwung beantworten willst. Jesus sagte, niemand wird sie aus, Zitat, meiner Hand reißen. Kann ich mich aus dieser Hand reißen? 4b. Wie kommt man aus einem Glaubenstief heraus? 4c. Was sage ich als Christ einem Menschen, der Glauben als Schwäche empfindet? D. Was sagst du einem Menschen, der deswegen Gottes Hand nicht ergreift, weil er nicht an das Falsche glauben will? Und wieso ist es so schwer, die Hand zu greifen? Wie kann man Misstrauen bekämpfen?
Also es sind schon 2 Komplexe. Der erste Komplex ist der, die glauben wollen, aber große Schwierigkeiten haben damit, aus welchen Gründen auch immer.
Okay, dann beantworte diese mal.
Da hilft nur seelsorgerlicher Rat, da hilft immer wieder auch die starke Empfehlung, Menschen aufzusuchen, die eine geistliche Verantwortung haben, auch eine geistliche Begabung haben, mit einem zu beten, einen zu segnen und einen zu begleiten in diesen schwierigen Tagen. Mir hat es unglaublich geholfen in einer Zeit meines Lebens, wo es mir nicht gut ging, vor vielen, vielen Jahren in meinem Dienst, dass ich Schwestern und Brüder an meiner Seite habe, die mich einfach in den Arm genommen haben, die für mich gebetet haben und die für mich gebetet haben, als ich nicht mehr beten konnte. Und das hat mich hindurchgetragen. Das wünsche ich jedem, der in so einer Situation ist. Deswegen ist Gemeinde so unendlich wichtig und die Gemeinschaft mit Menschen, die wie ich den Weg unseres guten Gottes gehen. Das wäre dieser
Komplex. Aber du würdest schon sagen, ja, man kann sich selbst aus der Hand Gottes reißen und deshalb hilft es, wenn vielleicht Leute dann beten für einen, wenn einem selbst die Worte im Hals stecken.
So würde ich das sagen. Okay. Inwieweit man sich dann selbst aus der Hand Gottes reißen kann, klar, aber das ist dann ein so gewaltiger Schritt, dass ich denke, die meisten, die davor Angst haben, auf die trifft es schon deswegen nicht zu, weil sie diese Angst haben. Okay. Ja, wenn du das wirklich tust, bist du so weit weg von Gott, dass du es gar nicht mehr merkst. Das ist ja auch, dann kommt da so eine ganz andere schwere theologische Frage mit hinein. Und ich glaube, dass die diese Frage so stellen, in einem tieferen Sinn dieses Problem nicht haben.
Dann die drei anderen, ich wiederhole sie nochmal, was sage ich als Christ einem Menschen, der Glauben als Schwäche empfindet? Was sagst du einem Menschen, der deswegen Gottes Hand nicht ergreift, weil er nicht an das Falsche glauben will? Und wieso ist es für viele so schwer, diese Hand zu greifen? Wie kann man das Misstrauen bekämpfen?
Also ich wage es im Gespräch mit Menschen, die noch keine persönliche Beziehung zu Christus haben, die also vor so einem Schritt stehen und genau diese Skrupel haben, ich wage denen immer zu sagen, mach ein Experiment. Du darfst wirklich beten, lieber Gott, wenn es dich gibt, dann mach mir das auf irgendeine besondere Art und Weise klar. Und das Interessante ist, wenn ich als gestandener Christ so bete, kommt nichts. Da habe ich immer den Eindruck, dass mein Vater im Himmel sagt, Junge, lies deine Bibel und halt die Klappe. Ja, also du hast doch alles. Aber so jemand, der von alledem keine Ahnung hat, der auch nicht auf so ein Elternhaus zurückblickt, auf so eine Geschichte zurückblicken kann, ich sage mal, solche Leute erleben sowas wie Flitterwochen. Die erleben was ganz Besonderes. Die erleben Dinge, wo ich ein bisschen neidisch daneben stehe und denke, jo, möchte ich eigentlich auch. Aber ich krieg's so nicht mehr. Deswegen habe ich da immer ganz große Freiheit. Also wenn diese Fragen hier nicht nur akademischer Art sind, sondern wirklich Leute hier sitzen, die für die das wirklich ein Problem ist, dann fordere ich dich auf, es mal genauso zu machen. Es muss nur ehrlich sein. Es läuft nicht im Sinne eines Experiments. Aber es muss, lieber Gott, wenn es dich gibt, dann lass in der nächsten Zeit was geschehen, was mir hilft, einen Schritt des Glaubens zu tun. Davon auszugehen, dass Glaube richtig ist und nicht falsch. Und dann, wenn wir uns wiedersehen, erzähl mir mal, was du erlebt hast. Oder erzähl's deinem Pastor.
Ich grinse so, nicht spitzbübisch, sondern weil ich das auch den Leuten sage und genau die gleichen Erfahrungen habe. Manchmal wette ich sogar um Geld, ich wette gerne und musste dieses Geld noch nie zahlen, sondern habe es immer bekommen und habe es dann der Gemeinde weitergegeben. Guter Tipp.
Und danke, so weit bin ich noch nicht gegangen, aber von euch kann man so viel lernen, das ist mir schon klar.
Wenn man auch kurz vor seinem Tod die Hand Gottes ergreifen kann, so wie der zweite Mann am Kreuz, der Schächer, und trotzdem in den Himmel kommt. Warum sollte man es denn jetzt wagen?
Weil man mit Gott nicht handeln kann und weil die Frage albern ist. Also ich will jetzt nicht jemanden kränken, aber uns muss doch klar sein, so kann man mit Gott nicht umspringen. Dass man so ein Geschäft mit ihm macht. Es ist ja neben alledem, was ich hier sage über die Liebe Gottes, über Gnade Gottes, doch auch so, er ist der ewige, allmächtige, allwissende Gott, dem wir alles verdanken. Und jetzt komme ich und sage, also pass mal auf, lieber Gott, du bist mir ein ganzes Leben lang Schnuppe, weil das Leben ohne dich einfach so viel attraktiver ist. Und am Schluss, weil man es ja nicht wissen kann, komme ich dann und sage, nun, lieber Gott, komm mal und rette mich. Und ich finde, das geht nicht. Das ist Kuhhandel. Ja, das kann man nicht ernst meinen, einen solchen Vorschlag. Wenn dieser Gott ist, dann ist es das Schlimmste, ihn zu verpassen, und zwar nicht am Ende des Lebens, sondern heute und jetzt. Dann ist jeder Tag ohne ihn kein so guter Tag. Also tue ich doch alles, um jetzt mit ihm in Verbindung zu treten. Und dann ist es auch klar, dass es dann reicht, egal wann mein Ende kommt. Und ganz davon abgesehen, habe ich die Zeit noch, es dann zu machen? Ich habe festgestellt, dass es viele nicht mehr haben. Es ist ganz, ganz bitter, wenn man Menschen auf der letzten Wegstrecke begleitet und sie sind dazu nicht mehr in der Lage. Also das bitte nicht, bitte nicht. Also ich hoffe, dass es eine akademische Frage ist, aber wenn es eine ernsthafte Frage ist, dann kann ich dich nur bitten, in dem Sinne, was ich gerade gesagt habe, so nicht die Sache anzugehen.
Wir gehen noch einen Schritt weiter. Kann ich die Hoffnung haben, dass Gott auch einen Menschen, der Atheist ist, noch im Sterben oder darüber hinaus die Hand entgegenstreckt?
Unbedingt. Im Sterben sowieso. Was in den letzten Stunden, in den letzten Minuten passiert, wissen wir überhaupt nicht. Ich bin immer geneigt, wenn mich Angehörige fragen, was ist denn nun mit meinem Papa, mit meiner Mama? Es war ja nie so ganz klar, dass ich da mich jedes Urteils enthalte und sage, was zwischen deiner Mama und dem Herrn Jesus passiert ist, wissen wir nicht. Du hast für sie gebetet, wir haben für sie gebetet, wir haben sie gesegnet. Das überlass mal Gott. Die zweite Teil dieser Frage, die ist schwierig. Die Katholiken haben es da einfacher. Die haben das Fegefeuer und da hast du die zweite Chance. Und ich kann sehr gut verstehen, warum es in der katholischen Theologie diesen Bereich gibt. Es gibt eine Stelle im Neuen Testament, die lässt vermuten, dass in der Zeit, bis Gott das allerletzte Wort spricht, für jeden noch eine Zeit ist, wo besonders für die, die es nie gehört haben, die Möglichkeit gibt, eine solche Entscheidung zu treffen. Das wird aber so keusch behandelt und so vorsichtig, dass ich mich hüten werde, daraus eine Lehre zu machen. Aber in all diesen Fragen würde ich mich immer eines letzten Urteils enthalten und immer sagen, ich glaube an einen liebenden und an einen gerechten Gott, der mit jedem seine Geschichte hat und wie diese Geschichte verläuft. Das wird an ihm und an demjenigen liegen und nicht an mir.
Vorletzte Frage. Wie kann ich mir ein Leben nach dem Tod vorstellen? Wo ist meine liebe Verstorbene? Was macht sie? Sieht sie uns zu oder lebt sie jetzt in einer anderen Welt? Fragen über Fragen.
Wenn du den Gong, ich habe jetzt noch einen Joker, ne?
Ja.
Ich muss euch eine kleine Geschichte erzählen, aber bitte nicht, dass ihr dann später sagt, der Klaus hatte ein wahnsinniges Himmelserlebnis, sondern nur...
jetzt erlebt er ein wahnsinniges Himmelserlebnis.
Genau, aber was einfach so zeigt, wie man auch unterwegs Dinge erleben kann, die einfach nur schön sind. Ich bin also nicht der Seher und ich behaupte auch nicht, irgendwelche Visionen zu haben, aber es war während meiner Krankheitszeit, so zwischen den Chemos, da ging es mir ja immer nicht so gut und ich saß viel zu Hause auf dem Sofa. Ich sitze auf dem Sofa und träume so vor mich hin und plötzlich, also ich kann es nicht mehr, wie gesagt, ich bin nicht der Mann der Visionen, aber ich weiß nur, ich war auf so einem nebeligen Stück Rasen und so einzelne Teile dieses Rasens waren wie durch so einen Spot erhellt. Und ich gehe näher und auf dem ersten Spot steht ein Ältester aus unserer Gemeinde, der übrigens jetzt schon beim Herrn ist, aber zu dem Zeitpunkt war er es noch nicht. Und ich begrüße den und er sagt zu mir, hi Klaus, du auch hier? Schön, dich zu sehen, aber geh mal weiter, hier sind noch andere, die du kennst. Und dann gehe ich aus diesem Lichtkreis raus in den nächsten, da stand wieder einer, den ich kannte, der auch noch lebt. Und dann noch einer und im vierten Kreis stand meine alte Gemeindeschwester. Ich bin neben meiner freikirchlichen Vergangenheit in der Kirche, in der Landeskirche groß geworden. Und das war so die Leiterin unseres Mitarbeiterkreises. Und ich wusste bei ihr immer nie so als junger Kerl, wo steht die Frau geistlich? Also hat sie den Herrn Jesus lieb oder nicht? So in meiner Frömmigkeit damals war das für mich nur so nicht so ganz klar. Aber ich habe sie sehr geschätzt und wir sind bis heute im Kontakt. Sie ist inzwischen 92. Und ich tritt in den Kreis und sie steht vor mir und guckt sie so ganz erstaunt an. Und sie guckt so hoch zu mir, sie ist so klein, guckt so hoch und zu mir sagt, Klaus, hast du nicht gedacht, dass ich hier bin? Ne? Und ich sage so zu ihr, ich freue mich. Und dann war es vorbei. Und ich saß auf meinem Sofa und dachte, was war das denn jetzt? Ich weiß nicht, was das war. Nur, vielleicht war es auch einfach nur die Projektion dessen, was ich immer schon aus dem Neuen Testament so empfunden habe. Einmal, wir werden uns wiedersehen, wir werden uns erkennen. Wir werden nicht da liegen und Langeweile haben. Wir werden auch nicht eine Ewigkeit lang Lobpreislieder singen, das hält kein Mensch aus. Wir werden Aufgaben haben. Im Neuen Testament steht, wir werden Könige und Priester sein. Das heißt, wir haben Verantwortung in der jenseitigen Welt. Uns wird ein neuer Himmel und eine neue Erde anvertraut. Vielleicht bist du König über eine Milchstraße, Königin über eine Galaxie, was weiß ich, wenn Gott so groß ist und alles so unendlich ist. Auf jeden Fall wird es ungemein spannend. Und das, was wir hier erleben, ist ja nur eine Analogie auf das hin, was kommen wird. Also rechne hoch und das Schönste kommt erst noch.
Und die letzte Frage, was erwartet uns morgen Abend? Thema im Orkan, Gott ist die Rettung.
Also vor morgen habe ich schon insoweit ein bisschen Bammel. Ich möchte nicht, dass in diesen Tagen der Eindruck entsteht, also Christsein erschöpft sich in ständigem Reden über das Leid. Wir wissen, dass das nur ein Bereich ist, allerdings ein sehr wesentlicher, der oft unterbelichtet ist. Morgens wird es nochmal ganz, ganz dicht darum gehen, was passiert, wenn wir wirklich in Zeiten kommen, um mit einem alttestamentlichen Bild zu sprechen, wo uns die Löwen fressen wollen, wo wirklich keine Hoffnung mehr ist, wo es wirklich ganz, ganz schlimm wird. Wie gehen wir damit um? Also die Die biblische Umrahmung des Ganzen wird Daniel in der Löwengrube sein. Und dann könnt ihr euch so ein bisschen denken, wo es hingeht. Dann in der Hoffnung, dass uns die Löwen nicht fressen.
Genau, dann sind wir gespannt auf morgen und an dieser Stelle schon mal vielen Dank auch für das Danke. Rede und Antwort stehen. Am Ende des Abends möchte ich noch einige Informationen euch mitgeben. Zuallererst der ganz herzliche Dank an alle Mitarbeitenden, die diesen Abend überhaupt ermöglicht machen. Die Band, Technik, Catering, Begrüßung, die Deko, die der Seniorenkreis gemacht hat, Hausmeister, Feuerwehr und natürlich danke auch an dich, lieber Klaus. Ohne euch wäre das hier heute Abend nicht möglich. Die Vorträge, die Predigten von Klaus werden aufgezeichnet. Ihr könnt sie unter www.andreasgemeinde.de anhören und runterladen oder ihr könnt beim Mediateam ein CD-Paket bestellen mit allen Vorträgen oder einzelne Vorträge bestellen. Die werden dann in den nächsten Wochen gebrannt und dann könnt ihr sie dort abholen, beziehungsweise wenn ihr eure Adresse da lasst, kriegt ihr sie auch nach Hause gebracht. Ihr habt gehört, was morgen das Thema ist. Im Orkan, Gott ist die Rettung. Es geht um Daniel in der Löwengrube. Spannendes Thema. Kein Thema, was man üblich so beleuchtet. Von daher kommt gerne morgen wieder und bringt vielleicht auch noch den ein oder anderen Freund oder Nachbarn mit. Wir reden viel von Gott und Klaus hat auch schon mehrmals gesagt, diese Wette, wenn es Gott dich gibt, dann zeig dich mir. Ein Weg, wie man Gott auch näher kommen kann, sind unsere Glaubenskurse. Und der Glaubenskurs 1, Entdecke deinen Glauben, so heißt der, startet Ende November und zwar am 22. November, insgesamt 5 Termine. Ihr findet Infos dazu in diesem Faltblatt. Überlegt es euch mal, euch auf diese Reise zu machen und mal 5 Termine eures Lebens zu investieren. Ihr werdet danach klüger sein. Und man lernt auch Leute, andere Leute auf dem Weg kennen, was auch immer spannend ist. Und noch die Einladung zur Kollekte. Diese Kollekte sind kostenlos für euch, aber sie kosten uns natürlich was. Saalmiete, Technik, das Essen und vieles mehr. Rund 1.500 Euro kostet das Oktoberfest, was allein aus Spenden getragen werden muss. Deshalb wirklich, gebt großzügig. Wenn es euch gefallen hat, wir haben die großen Sektkübel draußen und wir haben eine Regel und die gilt. Wenn du das erste Mal hier bist, das erste Mal bei einer Veranstaltung unserer Andreasgemeinde, dann bist du unser Gast und fülle deine Taschen mit Brezeln und mit was zum Knabbern und gehe mit gutem Gewissen an den Sektkübeln vorbei. Von dir wollen wir kein Geld, weil die anderen nämlich großzügig sind. Wir schließen den Abend mit einem Lied, mit dem Lied, was wir auch schon gestern gesungen haben. Und ich lade euch ein, aufzustehen und kräftig mitzusingen. Und dann im Anschluss kommt wohlbehütet nach Hause und hoffentlich bis morgen.